Ich möchte noch gern ein Gebet vor der Predigt sprechen. Gott, ich danke dir für dieses Neujahr 2023. Und ich danke dir dafür, dass du derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit bist. Und dass du auch derselbe im Jahr 2023 bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieses Jahr mit uns in das neue Jahr gehst, dass du dich uns zeigst, dass wir dich sehen und erkennen dürfen, neue Facetten, neue Wesenszüge. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Amen. Gesehen werden oder wahr und ernst genommen werden, das brauchen wir Menschen. Jemand hat mal gesagt, mich sieht man ja gar nicht, ich werde ja gar nicht wahrgenommen. Oder das, was ich hier tue, das sieht ja gar keiner. Nicht gesehen zu werden, das kann verletzen, das kann kränken und das kann auch zu innerlichen Konflikten irgendwann führen. Nicht gesehen zu werden, kann einsam machen und man bringt sich vielleicht dadurch auch in Not. Übersehen zu werden, hast du das vielleicht auch schon mal in deinem Leben erlebt? Egal, ob du das Gefühl kennst oder nicht, egal, ob du von Menschen beachtet wirst oder vergessen bist, ich möchte dir heute am Anfang des Jahres einen Satz mitgeben. Gott sieht dich. Er ist ein Gott, der dich sieht. Ich habe meinen ersten Punkt damit überschrieben: Gott sieht uns Menschen. Und in der Bibel finden wir in dem Psalm 8, Vers 4 bis 5 eine schöne Aussage. Da schreibt der Psalmist: Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Gott hat alles wunderbar und einzigartig geschaffen und gemacht. Die Wiese, die Felder, die Tiere, alles einfach wunderschön. Und alles ist auch groß. Das ganze All, die ganze Welt, riesig. Und Gott ist der Herrscher, er ist der Schöpfer und er überschaut das auch alles. Er ist so groß und wir Menschen sind so klein. Einer von vielen Milliarden Menschen sind wir. Und trotzdem schenkt er uns Beachtung. Einem, der vielleicht mal von anderen Menschen gar nicht wahrgenommen wird. Aber Gott kann und will uns im Blick behalten. Gott sieht dich und mich, jeden Einzelnen von uns. Egal, wie klein und unbedeutend wir uns vielleicht manchmal vorkommen mögen, keiner wird übersehen. Gott sieht dich und auch mich. Egal, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Er sieht dich mit deinen Stärken, er sieht dich mit deinen Schwächen und er lässt sich trotzdem auf uns ein. Er möchte uns zur Seite stehen, möchte uns Hilfestellung geben und wünscht sich, dass wir an ihm dranbleiben und uns an ihm halten. Meinen zweiten Punkt habe ich überschrieben: Gott sieht dich. Und das ist die Jahreslosung 2023 aus 1. Mose 16, Vers 13, die das auch genau unterstreicht. Dort heißt es: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und diese Jahreslosung, wurde hier schon vorhin erwähnt, ist eine Erzählung von der Sklavin Hagar. Die ägyptische Sklavin Hagar gerät in Konflikt mit ihrer Herrin Sarah, Abrahams Frau. Und ich möchte mit uns mal in diesem Textabschnitt, wo dieser Vers herstammt, etwas genauer anschauen und mit euch lesen. Er steht in 1. Mose 16, die Verse 1 bis 14. Da heißt es: Doch damals noch Sarai genannt, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklave namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihr Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abram entgegnet ihr: Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein Wildesel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Denn sie sagt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Brunnen erhielt später den Namen Ber-Lechai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Was ist das für eine dramatische Geschichte, die wir hier in diesem Alten Testament im ersten Buch Mose lesen? Trotz der Verheißung vieler Nachkommen wird Abrahams Frau nicht schwanger. Und es gehen 1, 2, 3, 4 viele Jahre ins Land und sie wird langsam ungeduldig. Vielleicht fängt sie an zu zweifeln. Schlussendlich bittet sie Abraham, mit ihrer Sklavin Hagar ein Kind zu zeugen. Das hört sich für uns sehr komisch an, aber damals im alten Orient war das ein typischer Brauch. Konnte eine Herrin kein Kind bekommen, konnte der Mann mit der Dienerin oder Sklavin ein Kind zeugen. Und im Schoß der Herrin bekam dann diese Sklavin ihr Kind und das Neugeborene galt dann als legitimer Erbe auch der Herrin. Also es war eine Art Leihmutterschaft, kann man hier sagen, die Hagar getan hat. Nachdem Hagar schwanger war, kam es dann zu einem Konflikt zwischen den beiden Frauen. Hagar war schwanger und nutzte ihre Situation aus, indem sie ihre Herrin Sarai aufgrund ihrer Kinderlosigkeit verachtet. Und Sarah wiederum findet es gar nicht toll und demütigt Sarah regelmäßig. Und irgendwann kann sie es nicht mehr aushalten und flieht vor diesem Konflikt in die Wüste. Wie viele Verletzungen und Kränkungen liegen hier in dieser Geschichte bei den unterschiedlichsten Personen? Und nun sehen wir diese Hagar. Sie steht scheinbar vor dem kompletten Nichts. Sie ist in die Wüste gegangen, einsam, vertrieben, nicht mehr als Sklavin genug, ihr ganzes Leben scheint wie ein Scherbenhaufen darzulegen. Sie ist eine alleinerziehende Mutter ohne Rechte und ohne Schutz. Und sie sagt: Niemand sieht mich. Es muss richtig schrecklich für sie gewesen zu sein, dass sie niemand wahrnimmt in ihrer Not, in ihrem Dilemma, dass sie so einen Schluss gefasst hat, in die Wüste zu gehen und zu fliehen, weg von ihren Herren und Herren. Sie wurde nicht gesehen. Sie sollte ein Kind austragen, was schlussendlich ihr dann nicht gehören sollte. Eigentlich ist sie nur Mittel zum Zweck. Wie gesagt, rechtlich war das damals durchaus üblich. Aber wie es Hagar damit wirklich ging, das schien für niemanden eine Rolle zu spielen. Sie weiß nicht ein noch aus. Sie weiß nicht, wo sie hin oder was sie tun soll. Von daher flieht sie. Sie verliert ihre Hoffnung und endet schlussendlich in der Wüste. Was für ein schreckliches Gefühl dieser werdenden Mutter. Keiner sieht sie, keiner schaut zu ihr, keiner nimmt sich ihrer an. Und vielleicht haben wir das auch schon mal ähnlich erlebt. Zeiten, in denen wir nicht wahrgenommen oder gesehen wurden, wo wir scheinbar ziellos umhergelaufen sind, umhergerannt sind, weggelaufen sind, geflohen sind, geflüchtet vor Konflikten, wo uns keiner wirklich wahrgenommen hat in unserer Situation. Und wo wir uns nach einer Perspektive gewünscht hätten. Doch halt! gibt es wirklich niemanden, der Hagar sieht? Doch, es gibt einen, und zwar ist das der lebendige Gott, der dreieinige lebendige Gott. Er sieht Hagar in der Wüste, oder soll ich sagen, in der Wüstenzeit, und er schickt zu ihr einen Engel. Und dieser Engel spricht zu ihr. Er interessiert sich für sie und er fragt sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Er zeigt wirkliches, wahres Interesse, er stellt Fragen. Sie ist nicht mehr allein. Hagar weiß nicht genau, wohin sie will. Sie weiß, woher sie kommt, aber sie weiß nicht, wohin sie hingehen will. Der Engel spricht mit ihr weiter und verlangt von ihr und sagt schlussendlich zu ihr, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, krass, irgendwie kein großes Mitgefühl, kein neues Ziel oder erstmal keine neue Hoffnung, scheint es erstmal so. Und Hagar schien auch erstmal sprachlos zu sein und blieb erstmal stumm. Was der Engel hier von ihr verlangte oder sagte, schien ja nicht unbedingt das, was sie sich vielleicht vorgestellt hat oder was nett klingt oder erstrebenswert. Geh wieder zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Aber der Engel endete ja nicht mit diesem Satz allein, sondern er gab ihr neue Perspektiven. Er sagte weiter, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Er sagt also, Hagar, du wirst Mutter sein. Und es wird auch dein Kind sein und nicht das Kind deiner Herrin. Und dein Kind, das wird auch wiederum viele Nachkommen haben. Es wird frei sein, unabhängig. Diese Worte, die Hagar hier wohl gehört hat, mussten wohl ihr Herz höher schlagen lassen, oder? Es schien etwas anders geworden zu sein bei ihr. Äußerlich hat sich in der Situation gar nichts geändert, aber innerlich tat sich sicherlich bei ihr einiges. Mehr noch, sie hat jetzt von Gottes Boten eine Zusage bekommen, dass ihr Kind eine Zukunft hat. Und der Engel sagt ihr auch einen Namen, wie sie das Kind nennen soll, Ismael. Und mit diesem Namen wird auch nochmal einiges anders. Hagar weiß, wer einen Namen hat, der hat auch eine Zukunft. Und Ismael bedeutet übersetzt, Gott hört. Das heißt, Gott hat sie gehört, Gott hat ihr Klagen gehört und hat sie gesehen und in ihrer Not beigestanden. Und vielleicht hat sie sich's, wie gesagt, anders vorgestellt oder gewünscht. Aber doch war es der von Gott vorgesehene Plan und der richtige Weg für sie. Und darauf reagiert Hagar und legt sich auf ihren Namen für Gott fest. Und sie spricht genau das aus, was diese Jahreslosung uns mit auf den Weg gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und darin, in dieser Zusage, in diesem Blick, den sie neu auf Gott geworfen hat, scheint sie neue Kraft zu bekommen. Sie ist nicht mehr allein in dieser Wüste, sondern sie darf sich getragen wissen, begleitet wissen, durch Gott, ein Gott, der sie sieht. Gott hat nicht gleich direkt ihre Umstände dort verändert. Dennoch hat sie aus dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott erfahren dürfen, dass es einen Gott gibt, der sie sieht. Das hat ihr sicherlich neue Motivation und Kraft gegeben und Aushaltevermögen und Geduld, auch wieder zurückzugehen und sich ihrer Herrin unterzuordnen. Und diese Erfahrung, die sie dort in der Wüste gemacht hat, hat ihr gezeigt, dass sie nicht allein ist mit ihren Problemen, sondern dass sie damit rechnen kann, dass Gott in ihrer Nähe ist, dass er ihr Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkt, egal wo sie ist oder in welchen Umständen. Und diese Erfahrung spiegelt sich auch in diesem Namen des Ortes, wie er später genannt wurde, diese Quelle wieder. Da heißt es, dieser Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, oder Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Gott sieht dich und Gott sieht mich. Er hat einen jeden von uns geschaffen und er hat gute Pläne und Absichten. Und Gott schaut auf uns und wartet darauf, dass wir den Blick, den er auf uns geworfen hat, dass wir diesen Blick erwidern. Denn dazu sind wir bestimmt. Wir sind zu der Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Das ist unsere urste Bestimmung des Menschen überhaupt, in einer gesunden und lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Ein Gott, der uns auf Gemeinschaft hin geschaffen hat, der sich wünscht, dass wir uns gegenseitig und einander wahrnehmen, sehen und gesehen werden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, ein Gott, der mich sieht. Hagar ist nicht mehr dieselbe nach dieser Begegnung. Sie weiß jetzt, was sie zu tun hat, wohin sie gehen darf. Hagar ist nicht mehr dieselbe, weil sie den lebendigen Gott in dieser Wüstenzeit begegnet ist. Und sie nannte diesen Namen, des Herrn, der zu ihr geredet hatte, El Roi, der Gott, der mich sieht. Und weiter heißt es, denn sie sprach wahrlich, hier habe ich den nachgesehen, der auf mich sieht. Das hebräische Wort, was hier in diesem Kontext steht, sehen, hat ein großes, bedeutungsweites Spektrum, was man gar nicht eigentlich in ein Wort packen kann. Es wird an anderen Stellen auch mit anschauen, wahrnehmen, hören, spüren, empfinden, erfahren, erleben, sich sehen lassen auch übersetzt. Und ich glaube, dass wir darauf schließen können, dass diesen Satz, den sie hier Gott gegenüber ausspricht, mehr ausdrückt als nur gesehen zu werden von Gott. Dass sie weiß, aha, Gott sieht mich. Ich glaube, dieses Sehen, dieses bewusste Sehen, Wahrnehmen von Gott gab ihr neue Kraft, neuen Mut und hat ihren inneren leeren Tank wieder neu auffüllen lassen. Ich glaube, diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott war nicht nur einfach so, dass sie dieses Bewusstsein hatte, aha, Gott hat Kenntnis von mir genommen. Nein, sondern da ist ein Gott, der sieht tief in mich hinein, sieht, was ich für Gefühle habe und versteht mich. Es ist nicht nur ein Sehen, sondern auch Erkennen und Verstehen. Was ist das hier für eine dramatische Story aus dem Alten Testament, die wir uns gerade angeschaut haben? Da gibt es drei Personen, die dramatische auch Fehler gemacht haben. Da ist Sarai, die Herrin, die ihre Angelegenheit selber in die Hand genommen hat. Sie hatte diese Zusage von Gott, dass sie ein Kind kriegen würde. Aber sie wurde ungeduldig, zweifelte, konnte es vielleicht nicht mehr glauben und wollte jetzt ihr Glück selber in die Hand nehmen und bittet ihren Mann, ihre Sklavin, zur Nebenfrau zu nehmen und ein Kind zu zeugen. Und dann ist da aber auch Abram. Auch er hat sich nicht richtig verhalten. Er ging auf den Plan seiner Frau ein und als es dann ein bisschen knisterte und Konflikte kamen und Schwierigkeiten, da wiegelte er es etwas ab von sich. Wo die Stimmung kippte, da schwieg er und sagte, kümmer du dich um deine Sklavin. Er wollte nicht das Problem lösen, er wollte nicht helfen. Und dann ist da die Hagar, die Sklavin, die schlussendlich vor dem Problem und Konflikt in die Wüste lief. Drei Personen, die sich nicht gut und richtig verhalten haben. Und trotz dieser chaotischen Situationen demonstriert Gott in seiner Größe und in seiner Liebe seine Fähigkeiten, dass er schlussendlich alle Dinge zum Guten werden lässt. Später lesen wir weiter, dass Sarah und Abraham ihren versprochenen Sohn bekamen, trotzdem sie gezweifelt haben. Gott löste auch für Hagar einige Probleme. Und auch Abraham segnete er. Und in diesem Text zeigt es mir wieder sehr klar und deutlich, dass es für Gott keine unlösbaren Probleme gibt. Für Gott ist nichts zu kompliziert. Wenn du bereit bist, dich auf ihn einzulassen, wenn du das Gespräch suchst, wenn du deinen Blick hebst, wenn du sein Reden wahrnimmst und darauf reagierst. Gott sieht jedes Volk, Gott sieht jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Er sieht auch diese Konflikte untereinander. Er sieht den Streit, er sieht die Kriege, er sieht die Kämpfe. Er sieht auch meine Schwächen, meine Eitelkeiten. Er kennt meinen Wunsch, gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen in diesen unterschiedlichsten Gestalten. Trotzdem, niemand ist zu klein, niemand ist zu schwach, dass Gott sich nicht seiner annimmt, dass Gott ihn nicht wertschätzt, dass Gott ihn nicht segnet. Was haben wir doch für einen großen und genialen Gott, der alles im Blick behält, der alles sieht, der die ganze Welt geschaffen hat und einen jeden einzelnen Menschen. Und Gott sieht jeden und möchte sich um ihn kümmern. Gott lässt sich auf jeden Einzelnen ein. Er verliert niemanden aus dem Blick. Da kannst du dir gewiss sein. Und natürlich heißt es nicht, dass, wenn ich mit Gott lebe, dass dann alles glatt läuft, dass nur noch Sonnenschein im Leben ist. Aber wir dürfen wissen, egal in welcher Situation, egal wie die Umstände auch gegen mich sprechen, darf ich wissen, Gott ist da und sieht mich. Ich möchte das nochmal ganz alles zusammenfassen, was wir gehört haben. Die Jahreslosung aus 1. Mose 16, Vers 13 spricht uns zu, du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist das für ein fantastischer Name für einen Gott? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist ein Gott, der mich wahrnimmt. Du bist ein Gott, der mich nicht übersieht. Du bist ein Gott, dem ich nicht egal bin. Du bist ein Gott, der nicht wegsieht. Du bist ein Gott, der sich um mich kümmert und der mich nicht allein lässt, sondern dem ich wichtig bin. Diese Jahreslosung von 2023 lenkt unseren Blick darauf, dass Gott uns sieht und dass er uns eben nicht übersieht, sondern dass er uns wahrnimmt und unsere volle Aufmerksamkeit schenkt und ansieht und dadurch auch Ansehen verleiht. So ist unser Gott. So ist bis heute, am 1. Januar 2023, sein Wesen. Er ist ein Gott, der dich, mich sieht. Und was ist das für eine wunderbare Zusage, die wir auch gerne mit ins neue Jahr 2023 nehmen dürfen. Amen.